Der Predigtext steht heute im Epheserbrief, Epheser 3, Vers 14 bis 21. Und ein Stichwort, das in dem Lied schon vorkam, nämlich, dass wir vor Gott knien, das kommt auch hier wieder vor. Das ist ja eigentlich eher ein bisschen was, was die Katholiken besser drauf haben, wie wir, dass man kniet vor Gott. Ich muss zugeben, wenn ich bete, knie ich auch selten. Könnte man mal sich hier austauschen drüber, wer daheim, wenn er betet, kniet. Aber es geht natürlich um die Geste, dass wir nicht als Fordernde zu Gott kommen, sondern als Bittende, die was von ihm empfangen. Aber Paulus, er redet hier davon, dass er im Gebet gekniet hat. Epheser 3, Vers 14 bis 21. Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er ist der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Im Kern von dem Text, da steht die Fürbitte. Es ist bei den Konfirmanden immer eine Geschichte, die ich für wichtig halte, dass man klärt, was ist Bitte und was ist Fürbitte. Die Bitte ist mehr für mich und die Fürbitte ist für andere. Der Paulus, wenn man mal schaut in den Briefen, er spricht ganz oft davon, dass er für andere betet. Er betet manchmal auch für sich selber oder hat für sich gebetet, aber ihm ist es wichtig, für andere Fürbitte zu halten. Und hier jetzt in diesem Brief, da macht er so einen ganzen Fächer auf an Dingen, wofür er dann bittet. Er bittet nicht allgemein für die Gemeinde in Ephesus, so wie wir vielleicht manchmal sagen, Herr, wir bitten dich für die und für jenen und für die dort, sondern er füllt das Ganze mit Inhalt und bringt ganz konkrete Anliegen zu Gott. Das erste Anliegen, das er hat für die Gemeinde in Ephesus, heißt, dass Gott euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt. Ich weiß nicht, wer von euch und von Ihnen das Buch kennt, Nicht wie bei Räubers, das ist mal vor 10 Jahren oder so, kam das mal auf den Markt. Das ist ein Kinderbuch, wo erklärt werden soll, was es mit dem Glauben auf sich hat. Und die Menschen, die leben in so Räuberbanden und sind alle verdreckt und verschmutzt. Und ein Junge, der Tom, der lernt dann eine kennen, die zum König gehört und geht dann selber dorthin und wird ein Königskind. Wir alle sind ja, wenn wir auf Jesus vertrauen, Königskinder. Und in dieser Geschichte, im Prinzip ist es ein christliches Märchen, da wird dann geschildert, wie dieser Tom dann zu dem König kommt und durch die Begegnung mit dem König, mit dem Reich Gottes, symbolisch gesprochen, wird er auch selber verändert. Und als er dann zu den Räubern zurückgeht, um andere einzuladen, da merken die auch, der passt irgendwie da nicht mehr so ganz rein. Das ist ein schönes Symbol, dass wir verändert werden. Wenn wir zum König gehören, dann haben wir auch königlichen Glanz, wenn man so will. Wichtig ist, dass es kein Glanz ist, der von uns rauskommt. In einem anderen Bild gesprochen könnte man sagen, Gott ist die Sonne und wir sind der Mond. Also wir spiegeln das nur wieder. Es ist nicht unser Licht, dass wir so hell und toll sind, sondern dass die Liebe Gottes einfach sich in uns reflektiert und weitergeht, weiter zu anderen hin. Es gibt T-Shirts, habe ich mal gesehen eins, da stand drauf, ich bin Christ, aber sonst ganz normal. Das ist ein T-Shirt, ich weiß nicht, ob es heute überhaupt noch gibt, schon ein paar Jahre her. Da ist ja eine wichtige und richtige Botschaft drin, und zwar die, dass manche Menschen um uns herum ein ganz komisches Bild von Christen haben, dass die nämlich irgendwie besondere Kleider haben oder dass sie eine besondere Sprache sprechen, die man heute nicht mehr versteht, oder dass sie spießig sind, borniert, gesetzlich, irgendwas. Und dieses T-Shirt möchte ja gegen das Negativ-Image des christlichen Glaubens ankämpfen. Ich bin Christ, aber sonst ganz normal. Und deshalb ist es auch okay, das T-Shirt. Es ist aber auch nicht so ganz richtig, das T-Shirt, weil, wenn man unseren Text und überhaupt das Neue Testament ernst nimmt, dann ist es so, dass wir Christen uns gerade durch diese Sache von anderen unterscheiden, dass wir nämlich die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Das heißt, wir dürfen das durchaus auch mal weitergeben und weiter sagen, dass uns Gott verändert hat und dass wir insofern nicht mehr normal sind. Ist ja die Frage, ist das Normale gut oder nicht? Normal ist von der Bibel her auch, dass wir Sünder sind und dass wir gegen Gott und gegen unsere Mitmenschen gerichtet sind. Und wenn das normal ist, dann ist es auch gut, wenn wir anders sind, unnormal. Und es darf weiter glänzen oder weitergehen an andere Menschen, dass sie auch sagen, weil der oder die sich so verändert hat, möchte ich auch selber dem Licht Gott selber begegnen. Das wäre also das Erste, dass Gott euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt. Das bittet Paulus für die Gemeinde und es ist doch auch ein schönes Anliegen, dass wir das für andere Christen beten, für andere Gemeinden, für unsere Gemeinde, für persönliche Freunde und Bekannte. Und dann geht es weiter, dass Gott euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Sehr interessant, dieses Wort innerlich. Wir wünschen uns ja, und manche unserer Gebete laufen wahrscheinlich auch so ab, dass wir äußerlich stark sein wollen. Äußerlich stark kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise sein. Es gibt ja bis heute Männer, die verstehen unter äußerlich stark, dass sie gute Bodybuilder sind. So manche von uns und ich auch, wir gehören da jetzt nicht dazu. Also das ist gar nicht so unser Wunsch, aber es gibt, glaube ich, mehr Männer, als man denkt, die eigentlich noch das Ideal haben, stark im Kampf, bodybuildermäßig, äußerlich stark. Es ist klar, das ist hier zumindest nicht in erster Linie gemeint. Schon ein bisschen brenzlicher wird es so bei dem Thema, wir wollen doch eigentlich erfolgreich sein und reich und gut dastehen. Wir wollen gut angesehen sein und wir wollen auch in der Diskussion gute Argumente haben. Wir wollen, wenn wir mit jemandem reden, über den Glauben vielleicht oder über andere Dinge, dann möchten wir doch, dass die sich überzeugen lassen. Ich sage, Mensch, jawohl, das ist super, was der da sagt. Das wäre auch so eine Geschichte. Wir denken vielleicht, das ist doch ein innerlicher Wert, wenn ich gute Argumente habe, aber es ist auch äußerlich aus der Sicht Gottes und aus der Sicht auch von Paulus. Es ist auch äußerlich stark, wenn wir den Wunsch haben, dass wir keine Probleme haben und keine Sorgen. Aber das ist ein äußerlicher Wunsch. Alles verständlich und als die Kinder des liebenden Vaters dürfen wir auch um äußerliche Dinge bitten. Schon interessant beim Salomo, der bittet um das weise, verständige Herz und kriegt dann andere Dinge dazu. Das ist nicht verboten, aber der Paulus sagt, ganz wichtig ist mir für die Gemeinde in Ephesus und ich denke auch für uns in Westheim und Utterhofe, dass wir innerlich stark sind. Was heißt es, wenn wir innerlich stark sind? Innerlich stark sein, das heißt, dass ich, wenn ich äußere Angriffe bekomme und wenn äußere Probleme auf mich einprasseln, dass ich dann nicht weiter von Gott wegkomme, sondern näher zu ihm hin. Und das kann eigentlich nur der Heilige Geist wirken, dieses Wunder, dass Dinge, die von außen her negativ erscheinen, mich näher zu Gott bringen. Der Heilige Geist also, wenn er uns innerlich stark macht, der sorgt dafür, dass wir mit den Problemen richtig umgehen und dass sie auch die richtige Wirkung haben. Ich möchte es an zwei Beispielen mal ein bisschen thematisieren. Das eine wäre das Stichwort der sogenannten Theodizee, also der Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Wenn ich die Menschen oder wenn ich die Christen um mich herum richtig anschaue, dann gibt es Leute, die durch Leid, das sie erfahren, näher zu Gott kommen und sagen, da habe ich ihn besonders erfahren und erlebt. Und es gibt andere, da hat man eher das Gefühl, die bringt das Leid weg von Gott. Und ich glaube, dass der Paulus das weiß und dass er deshalb für die Christen in Ephesus betet und dass er bittet, dass sie innerlich stark werden durch die äußeren Probleme und Anfechtungen. Das muss auch unser Gebet für Leute sein, die Schweres tragen, dass sie durch das Leid nicht von Gott wegkommen, sondern näher zu ihm hin. Das kann nur der Heilige Geist schenken. Rein logisch müsste man sagen, wenn Gott Leid zulässt, dann meint er es nicht gut mit mir. Aber wenn wir dann für andere beten und wenn jemand dann das erfährt, Gott ist da genau bei mir und er stärkt mein Glauben noch, dann ist es passiert, dass wir innerlich stark geworden sind. Genau das Gleiche ist es mit, was ich vorher gesagt habe, mit den kritischen Anfragen an den Glauben. Es gibt Leute, wenn die sich mit kritischen Theorien, mit dem Atheismus, mit der Theorie, alle glauben eher an den gleichen Gott oder was auch immer beschäftigen, dann merken sie, was sie eigentlich an Jesus haben, nämlich die Liebe Gottes, die ihnen begegnet ist. Und andere kommen ins Zweifeln und kommen ins Nachdenken. Und sie kommen weiter von Gott weg. Das ist, glaube ich, auch die Erfahrung, die manche haben. Durch kritische Fragen werden Leute so erschüttert, dass sie eher weiter von Gott wegkommen und andere näher zu ihm hin. Nochmal zurück zum Paulus. Er bittet für die Gemeinde, dass sie innerlich stark werden. Und auch das, wenn wir das von anderen hören und erfahren, dass sie angefochten sind durch kritisches Nachdenken, durch andere Theorien, durch Ideologien, dass wir dann dafür beten, dass sie näher zu Gott kommen, innerlich noch stärker werden und nicht weiter von ihm wegkommen. Das ist also dieser zweite Aspekt, dass wir dafür bitten, dass Paulus auch dafür bittet, dass der Heilige Geist uns innerlich stark macht. Und jetzt geht es noch weiter. Paulus bittet dafür, dass ihr, die Christen in Ephesus und die Christen bei uns, fest in der Liebe Christi verwurzelt und gegründet sind. Da werden ja zwei schöne Bilder von Paulus aufgegriffen. Das eine ist das Bild aus dem Alten Testament von dem Baum, der Wurzeln hat im Psalm 1. Der gesunde Baum, der immer Wasser hat und dann fruchtbar wird. Das ist das eine. Wir müssen verwurzelt sein. Und das andere, ein ähnliches Bild für die Häuslisbauer, das ist Matthäus 7, Ende der Bergpredigt. Wir sind gegründet auf Jesus. Das Fundament steht und da bauen wir unser Lebenshaus drauf auf. Und ich denke, bei diesem Stichwort, dass wir fest in der Liebe Christi gegründet sind, da geht es jetzt um das Handeln, wie wir uns verhalten sollen als Christen. Es gibt ja, wenn uns schwere Dinge begegnen, wenn Leute uns verletzen oder wenn sie uns einfach ärgern, wenn wir nicht mehr klarkommen mit dem, wie sich andere uns gegenüber verhalten, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, dem oder der zahle ich es heim und ich beweise ihm oder ihr dann, dass ich der Stärkere bin. Und die andere Möglichkeit ist ja, ich ziehe mich zurück, ich fresse es in mich rein, mache den Mund nicht auf, ich bin verzagt. So kann ich reagieren, wenn mir Dinge begegnen, die mir nicht passen. Und jetzt heißt es hier, wir sollen in unserem Handeln in der Liebe Christi verwurzelt und gegründet sein. Das heißt, die Liebe Jesu, so wie er sich verhalten hat, die soll der Grund und auch die Grundlage für unser Handeln sein. Und bei Jesus, wenn wir ihn anschauen, da ist es weder so, dass er sich wegduckt, sondern er sagt die Wahrheit, er spricht die Dinge klar an. Es ist aber auch nicht so, dass es anderen reinwirkt, sondern er begegnet ihnen in Liebe und rechnet auch immer damit, dass der andere sich verändern lässt. Deshalb werden uns ja in der Bibel die ganzen Jünger mit ihren Problemen erzählt, der ungläubige Thomas oder Simon Petrus oder Paulus, der am Anfang ein Verfolger war, damit wir das lernen, wie Jesus ist in seiner Liebe, dass er nämlich Dinge anspricht, uns zur Umkehr ruft, dass er uns aber auch nicht eins reinwirkt, sondern sich freut, wenn wir dann umkehren und wenn wir uns neu von ihm prägen lassen. Dass ihr fest in Christi Liebe verwurzelt und gegründet seid. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt nach den beiden ersten. Ich sage es nochmal, wir sollen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wir sollen durch den Geist innerlich stark werden in der Anfechtung und wir sollen vom Verhalten her in der Liebe Christi verwurzelt sein. Und dann kommt noch ein vierter Punkt. Und der vierte Punkt, der spricht das Thema der Dankbarkeit an. Dass ihr mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreift, wie unermesslich reich Gott euch beschenkt. Der Paulus ist ja in einer Situation, wo die christlichen Gemeinden ganz klein sind und auch bedroht werden von ihrer Umwelt. Und er selber hat ja auch nicht das leichteste Leben gehabt. Und trotzdem ist es ihm wichtig, am Schluss auf die Dankbarkeit hinzuweisen. Und auf das, was Gott uns alles schenkt und wie reich er uns beschenkt hat mit allen möglichen Dingen. Er erwähnt hier bei dem Stichwort der Dankbarkeit die ganze Gemeinschaft der Glaubenden. Das finde ich interessant, dass die Dankbarkeit nicht nur individuell ist, was habe ich Grund zu danken, sondern dass es auch um andere geht. Und ich glaube, dass wir das vielleicht uns auch mitteilen können und uns das einfach sagen können, wenn wir was Gutes von Gott empfangen haben, dass andere auch den Dank teilen. Nicht nur das Gebetsanliegen, wo wir Probleme und Sorgen haben, sondern auch den Dank. Und ich habe gedacht, man könnte die Predigt vielleicht heute mit einer kurzen Zeit des Nachdenkens und vielleicht auch des Dankgebets abschließen, indem nämlich Sie, wenn Sie wollen, sich mal Gedanken machen, wo habe ich individuell, persönlich, was von Gott geschenkt bekommen in der letzten Zeit, wo ich Grund zum Danken habe. Und dann die Frage, wo ist bei uns in der Gemeinde oder im persönlichen Umfeld, was passiert, wo Gott Dinge zum Guten gewendet hat, wo habe ich da Grund zum Danken und wo gibt es auch weltweit von Dingen, die ich da gehört habe, von anderen Gemeinden oder von politischen Dingen, die auch besser geworden sind, wo gibt es da Grund zum Danken. Also die Einladung, sich mal zu überlegen, diese drei Bereiche, wo habe ich persönlich Grund zum Danken, wo haben wir als Gemeinde Grund zum Danken und wo ist auch weiters weg Grund zum Danken. Nehmen wir uns vielleicht so 2 Minuten Zeit und danach singen wir das Lied Nummer 18 in Feiert Jesus, dir gebührt die Ehre.